Herzlich willkommen zur 35. Ausgabe des Podcasts Gebäudewende. Mein Name ist Markus Strelitz und ich gehöre zum Redaktionsteam des Fachmagazins Gebäudeenergieberater. Ja, in dieser Folge habe ich mal wieder zwei Gesprächspartner und das sind Jochen Krönegräß, Hauptgeschäftsführer des Bundesverbands Flachglas und Frank Lange, Geschäftsführer des Verbands Fenster und Fassade. Und mit Ihnen möchte ich jetzt über die Energieeinsparpotenziale durch Fenster und eine moderne Verglasung sprechen. Hallo, herzlich willkommen.
Auch von
Dankeschön.
unserer Seite. Hallo.
Ja, mehr als 200 Millionen Fenstereinheiten in deutschen Wohngebäuden sind energetisch sanierungsbedürftig. Das ist ein Ergebnis einer Studie Ihrer beiden Verbände aus dem vergangenen Jahr. Das ist ja erstmal eine recht hohe Zahl und die lässt auch schon das Potenzial erahnen, das sich bei dem Thema in Sachen Energieeffizienz auftut. Bevor wir aber darüber sprechen, würde mich zunächst mal interessieren, wann ist denn ein Fenster sanierungsbedürftig?
Also es gibt ja für die sanierungsbedürftig oder wenn man meint, sein Fenster müsste getauscht werden, mehrere Kriterien. Eine davon ist mit Sicherheit die Effizienz, wie viel Energie weicht durch mein Fenster hindurch, um einen Beitrag eben zur Kostenreduzierung im Verbrauch zu haben oder auch vielleicht auch einen Beitrag zum Klimaschutz zu leisten. Aber es gibt natürlich noch viele andere Faktoren, ne? Es funktioniert nicht, die Beschläge sind korrodiert, es geht nicht auf, es geht nicht zu, es regnet durch, die Dichtigkeit ist nicht gegeben, es zieht durch das Fenster, die Luftdichtigkeit ist nicht gegeben, es gefällt nicht mehr, weil die Oberflächen sind verfedert oder die Scheibe ist einfach definitiv blind, kaputt oder zerkratzt. Also es gibt viele Entscheidungen, die dazu führen, dass man ein Fenster tauscht. Aber eine der wichtigen und eine, über die wir heute reden wollen, ist eben die Frage, ist mein Fenster noch energetisch zeitgemäß? Und das ist eben der U-Wert durch die Konstruktion, der eine maßgebliche Entscheidungsgröße darstellt, ob ich ein altes Fenster drin lasse oder tausche.
Fürs Glas kann man das ja relativ gut zeitlich eingrenzen. In diesen 200 Millionen, die Sie erwähnt haben, Herr Strelitz, sind ja relativ wenig noch mit Einfachglas, aber relativ viel durchaus schon mit Isolierglas ausgestatteten Fenstern drin, aber mit unbeschichtetem. Und das kann man zeitlich ganz gut eingrenzen. Mit der dritten Wärmeschutzverordnung, die 1995 kam, hat sich eigentlich das beschichtete Isolierglas auf breiter Front erst durchgesetzt. Ne, da musste erst eine Vorschrift kommen damals, damit sich was tat. Sodass man ziemlich genau sagen kann, dass von der Verglasungsseite her Isolierglas von davor veraltet ist und ab 95 eben zumindest beschichtet ist, sodass man da zumindest ein zweites Mal hingucken würde, bevor man sagt, das ist sanierungsbedürftig.
Aber Herr Lange, Sie haben gesagt, also der U-Wert ist letztendlich dann das Entscheidende jetzt, was das Thema Einsparpotenzial betrifft.
Genau, das ist so, wie Jochen Gröning jetzt gesagt hat, für uns ist auch immer die Argumentation 1995, wenn man in den Glasrandverbund reinguckt, sieht man meistens das Produktionsdatum der Scheibe und damit auch des Fensters. Alles, was älter als 95 ist, ist nach unserer Auffassung energetisch sinnvoll zu tauschen. Das sind U-Werte um die 3.0, 2.7, 3.0 und alle Konstruktionen, auch zweifachverglaste Konstruktionen danach, sind deutlich besser, haben U-Werte um die 1,3, moderne Dreifachverglaser sind ja noch besser, die haben um die 0,95 und besser. Von daher sagen wir, 95 ist eigentlich der Stichtag, wo es einen richtigen Sprung in der Effizienz gegeben hat und wo es energetisch sinnvoll ist, Fenster zu tauschen.
Was sind denn generell so die, kann man das sagen, die durchschnittlichen Sanierungszyklen beim Fenstertausch?
Also unsere Studien gehen davon aus und auch übrigens auch die Betrachtung des BBSR, also des Bundesinstitutes für Stadtbau und Raumforschung, dass man im Schnitt von einer Lebenserwartung von 50 Jahren ausgeht. Übrigens nach unserer Auffassung über alle Rahmenmaterialgruppen gleich. In unserer Studie haben wir jetzt 48 Jahre angesetzt, aber in dieser Größenordnung spielt sich eine Lebenserwartung durchschnittlich ab. Aber wie gesagt, es gibt Faktoren, die vorher zum Tausch veranlassen. Es gibt auch durchaus Fenster, die älter als 50 Jahre sind. Das ist im Mittelwert.
Ja.
Entschuldigung, ich ergänze schon wieder und komme dazwischen.
Ja, gerne, Herr Krönegräß,
Das
gerne.
ist das, was eben in der Praxis sich abspielt, so eher. Wir wissen ja alle, dass die Sanierungszyklen, Sanierungsraten bei der energetischen Gebäudemodernisierung allgemein zu niedrig sind, aus energetischen Gründen. Darauf zielt ja Ihre Frage eben. Wären wir natürlich sehr dafür, dass häufiger getauscht würde. Ne? Gerade haben wir das Datum 95 in den Raum geworfen, also das ist noch keine 50 Jahre her oder keine 48. Nur unter dem Aspekt wäre es natürlich früher sinnvoll zu sanieren, aber erfahrungsgemäß sind das eben eher so die Zyklen, die tatsächlich passieren. Ne?
Ist denn das, ich meine, wenn man sieht, dass also eine relativ hohe Zahl der Fenstereinheiten sanierungsbedürftig ist, ist das ein Grund, dass das Thema Fenster bei einer energieeffizienten Sanierung eher noch unterschätzt wird, dass man da eben zuerst an anderen Stellen dreht, bevor man dann an die Fenster geht?
Das kann ich so eigentlich nicht bestätigen. Wir sehen bei den Einzelmaßnahmen durchaus ein hohes Maß an Sanierungsbereitschaft, eben im Tausch alter Fenster gegen neue Fenster, weil das Tageslicht auch vielleicht Vergrößerung der transparenten Gebäudeflächen etwas mit sich bringt, weil man es natürlich auch als ästhetische Komponente sieht. Ein neues Fenster hat auch eine ästhetische Anmutung im Vergleich zu den alten Konstruktionen. Von daher ist das durchaus eine Investition, die man sich schnell überlegt, weil man ja auch nicht gleich alles machen muss. Man kann ja mit Teilbereichen anfangen, man macht vielleicht nur die eine Front, man macht vielleicht nur einen Teil der Fenster. Das sind durchaus Investitionen, die sich zeitlich und auch vom Umfang her lohnen. Man muss ja nicht immer gleich sofort in die Gesamthülle investieren und von daher sind Einzelmaßnahmen mit Fenstern durchaus eine interessante Option.
Aber wie ist es denn generell, dieses Thema als, sage ich mal, jetzt holistisch anzugehen und auch dann im Verbund mit Dämmung und so weiter gleich komplett anzugehen? Oder ist es dann eher so, dass das als Einzelmaßnahme angegangen wird?
Das müssen Sie
Angeblich
die Bauherren
pauschal.
fragen, letztendlich, wie ihre Investitionsbereitschaft ist. In unseren Bereichen sehen wir halt die zwei Lösungs- oder die zwei Möglichkeiten, die genommen werden. Entweder die Vollsanierung, also die Hülle insgesamt zu einem Effizienzhaus, was förderfähig ist, zu sanieren. Das ist eine größere Investition, die strategisch gesehen aber langfristig Sinn macht. Wir wollen ja die Effizienz der gesamten Hülle verbessern, um Energie zu sparen. Aber wir sehen halt auch Einzelmaßnahmen. Das gibt es bei der Heizung, das gibt es bei der Wand, das gibt es beim Dach, das gibt es beim Fenster, wo man sozusagen schrittweise in einen Sanierungszyklus einsteigt und beide Modelle, beide Varianten sind gängige Praxis und werden auch angewendet.
Herr Grönecker, Sie nicken Sie. Ich habe Sie gerade unterbrochen.
Ich hatte angesetzt zu sagen, kann man so pauschal nicht beantworten, läuft das Gleiche raus, weil es beide Ansätze gibt. Wir machen uns ja im Übrigen auch sehr dafür stark, dass auch beides gefördert wird. Das ist ja auch mal ein großes Sanierungsthema, dass auch die Einzelmaßnahmen gefördert werden, weil das bei Ihrer Frage, das ist auch meine Wahrnehmung, die Bedeutung von Fenstertausch bei der energieeffizienten Sanierung durchaus im Bewusstsein ist, ne? Also nach meiner Wahrnehmung, wir sind ja beide schon eine Weile im Geschäft, nach meiner Wahrnehmung war das mal anders, ja? Also früher war immer erst nur von Dämmung und dann vielleicht noch von Dach die Rede. Aber es ist vielleicht auch, kann man an der Stelle ja mal sagen, vielleicht auch in aller Bescheidenheit ein kleiner Erfolg unserer langjährigen Bemühungen zu dem Thema. Heute ist mein Eindruck schon, dass das immer in einem Atemzug genannt wird. Also jedem ist schon klar, dass energieeffiziente Fenster eine große Rolle bei einer energetischen Sanierung spielen. Ne?
Wo liegen denn konkret die Einsparpotenziale beim Fenstertausch?
Also, wir haben ja unterschiedlichste Flächenanteile vom Fenster in der Gebäudehülle, tendenziell im Altbau etwas weniger, so bis 15% der Wände haben Verglasungsanteil. Bei Neubauten geht es zum Teil bis 30% hoch. Und das ist halt die Effizienz über den U-Wert, die man spart. Und das kann man über Amortisationsrechnung, über Kapitalisierungsrechnung im Vergleich zum energetischen Beschaffungspreis durchaus rechnen. Was kostet eine Fenstersanierung? Was ist der Effizienzgewinn über die Verbesserung des U-Wertes, eben Vermeidung von Transmissionswärme? Wie kann man das sozusagen dann kapitalisieren in eingesparte Energie in Euro? Und das haben wir in unserer Studie, die das Volumen dargestellt hat, eindrücklich für alle Konstruktionsarten dargelegt und kommen halt zu der auch wirtschaftlichen Erkenntnis, dass sich ein Sanierungstausch innerhalb des Lebenszyklus auf jeden Fall lohnt, langfristig allemal. Eine Sanierung mit Fenstern ist ja ein Long-Turnaround. Wer heute ein Fenster einbaut, wird es wahrscheinlich die nächsten Jahrzehnte nicht wieder anfassen. Und das ist natürlich eine langfristige Investition in Effizienz, Kostenersparnis und natürlich auch Klimaschutz.
Also ich muss gerade mal schauen, aber ich glaube, in der Studie war dann bei diesen 200 oder über 200 Fenstereinheiten dann insgesamt Einsparpotenzial bei der Modernisierung der Fenster bei rund 37 Milliarden Kilowattstunden, glaube ich.
In der Summe sind es 46 Milliarden Kilowattstunden, wenn Sie alle sanierungsfähigen Konstruktionen, die älter 95 sind, also Einfachfenster, isoliert beschichtete Fenster, Kastenfenster, was um die 11 Millionen Tonnen CO2 spart. Also das ist schon was, ne? Da kommen wir schon ein deutliches Stück weiter.
Aber die eine Frage ist ja immer, was bringt es für die Umwelt, was spart man insgesamt? Und die andere, auf die Sie gerade zielten, ist, wie sieht es aus Sicht des Hausbesitzers, des Investors an der Stelle finanziell aus? Und da haben wir ganz bewusst dieses Kriterium gewählt, das wir übrigens auch nicht selber erfunden haben, sondern das hat schon vor etlichen Jahren mal der Professor Feist vom Passivhausinstitut für solche Studien für die Bundesregierung eingeführt, eben die Lebensdauer des Produkts zu betrachten. Ja, also man fragt sich, wie lange hält das Fenster und amortisiert es sich innerhalb der Lebensdauer des Produkts? Und wenn das der Fall ist, dann wird es als wirtschaftlich betrachtet. Sind naturgemäß relativ lange Zeiträume. Ne? Das hält ja auch lange. Und die Amortisationen sind am Bau nun mal relativ lange. Ne? Das ist vielleicht aus Sicht des einen oder anderen Entscheiders dann immer etwas, was er sich fragt. Ja? Erlebe ich das noch, dass sich das amortisiert sozusagen? Ja? Aber so ist es nun mal. Da sind wir ja mit dem Fenster und nicht alleine und Fenster und Glas am Bau, sondern das ist ja am Bau generell so, dass das langfristige Entscheidungen und lange Zeiträume sind.
Was ist denn, ja, kann man das sagen, so zurzeit der Weg oder das, worauf die Wahl fällt in der Regel, was Glasung betrifft? Also worauf setzt man da zurzeit, wenn man die Fenster modernisiert?
Was die Verglasung betrifft, ist natürlich Dreifachglas das Produkt der Wahl der Stunde. Also neues, modernes Fenster hat heute bitte eine Dreifachverglasung mit den entsprechenden technischen Werten. Bei der Sanierung ist dann natürlich auch immer so ein bisschen die Frage, gibt es den Weg noch? Das haben wir früher auch mal relativ intensiv eine Zeit lang gemeinsam propagiert. Gibt es den Weg im vorhandenen Fenster, im Rahmen, wenn der noch gut ist, vielleicht nur die Verglasung zu tauschen gegen eine moderne? Das stößt dann aber seit dem Thema Dreifachglas natürlich an seine Grenzen, weil die wenigsten Fenstersysteme eben vorhandenen im Falz das hergeben, dass man sinnvoll ein vorhandenes Zweifachglas gegen Dreifachglas tauscht. Deswegen ist es dann in der Regel doch eher gleich der ganze Fenstertausch, ne?
Wobei man da ja noch als Alternative die Vakuumisolierglas hätte dann, ne?
Wenn es denn im großen Stil mal marktverfügbar ist, dann, Sie haben ja schon im Konjunktiv gefragt, hätte. Klar, also die Produkte sind da mittlerweile. Es gibt ja marktreife Produkte, Vakuumisolierglas, aber die sind tatsächlich aus meiner Sicht lange noch kein Massenmarkt, sondern eher anwendungstechnisch eine Nische. Letztlich auch, ja, leider muss man da immer wieder drauf kommen, letztlich natürlich auch einfach preisgetrieben. Ne? Also das ist eben ein Produkt mit einer sehr, sehr viel aufwendigeren Herstellung als das geklebte Isolierglas, das wir seit 40, 50 Jahren im Markt haben und das wir alle kennen und ist entsprechend um ein Vielfaches teurer. Und dann ist eben die individuelle Frage, ja, betrachtet der Kunde das, der es letztlich bezahlen muss, als so viel attraktiver, dass er bereit ist, diesen Aufpreis zu zahlen. Wenn er das will, kann er das machen. Dann sind die in den Mengen, wo solche Entscheidungen fallen, sind die Produkte auch verfügbar. Aber wie gesagt, die werden jetzt aus meiner Sicht nicht morgen der Massenmarkt sein.
Also und nicht der Massenmarkt sein wegen der Kosten. Also das ist jetzt so die größte Hürde dann.
Ja, es gab ja lang die Diskussion beim Vakuumglas auch um Optik, ja, also technische Probleme. Also das ist nicht trivial, ne, sowas herzustellen. Also die Technik ist schon ein bisschen anspruchsvoller als, wie gesagt, das konventionelle Geklebte. Dann gab es ja lange die Optikdiskussion um die Abstandhalter, die da drin sind, diese kleinen Punkte, die die beiden Scheiben auseinanderhalten. Das halte ich mittlerweile für ausgestanden, das Thema, dass, wenn Sie die heutigen Produkte sehen, dann kann man sagen, das stört eigentlich effektiv nicht mehr. Aber die Hürde ist eben wirklich der Preis und die Frage, sind die Eigenschaften so viel attraktiver, dass sie diesen vielfachen Mehrpreis aus Sicht des Kunden rechtfertigen? Das muss dann eben jeder entscheiden, ob er das so bewertet.
Aber wenn wir jetzt schon über Preise sprechen, was muss dann ein Bauherr pro Quadratmeter beim Fenstertausch an Kosten rechnen? Kann man da irgendwelche Hausnummern nennen?
Also wir haben in unserer Studie das dargelegt, auch noch zu Ihrer Frage, was ist sinnvoll unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten, ist unsere Auffassung auch eben das dreifachverglaste Fenster, weil eben diese Konstruktion mit einem U-Wert besser 0,95 halt förderfähig sind. Da kriegst du dann bis zu 20% Förderung, entweder steuerlich oder als Zuschuss. Und das macht dann schon etwas aus in der wirtschaftlichen Betrachtung einer energetischen Sanierung. Wir betrachten die Sanierung nicht über Quadratmeter, sondern über Euros pro Fenstereinheit. Unsere ganzen Marktanalysen gehen auf Fenstereinheiten. Das ist ein gemittelter Wert 1,3 mal 1,3 Meter. Das sind also 1,69 Meter Quadrat. Da können Sie von Kosten, wenn wir was von Fenstereinheit mal ausgehen, das haben wir in unserer Studie auch über Preisermittlungsumfragen mit De- und Remontageaufwand, mit Umsatzsteuer bewertet. Das liegt dann um die 500 Euro und geht hoch durchaus bis 1200 Euro je Fenstereinheit. Diesen Wert müsste man natürlich dann noch durch die Fläche teilen, um auf den Quadratmeterwert zu kommen. Aber das hängt natürlich auch immer von der individuellen Einbausituation ab, von der Größe des Fensters ab, von der Komplexität des Ein- und Ausbaus. Das sind gemittelte Werte, die auch ein Stück weit Reserve haben, aber die im Einzelfall natürlich mal günstiger, aber auch mal teurer sein können. Aber insgesamt kommen wir dadurch zu doch sehr interessanten Sanierungskosten, die eine Wirtschaftlichkeit durchaus darstellen.
Also Sie hatten ja für Herr Grönekeis vorhin auch die Amortisationszeit angesprochen. Gibt es denn da, kann man auch da eine Hausnummer nennen, bis es amortisiert einen Fenstertausch durch die Energiekosten, die man halt auch damit dann einspart?
Naja, ich habe ja vorhin versucht zu erklären, warum wir das bewusst als Aussage nicht in den Vordergrund gestellt haben in der Studie, sondern eben das Kriterium, was wie gesagt ein durchaus anerkanntes Kriterium ist, gewählt haben, rechnet es sich innerhalb der Lebensdauer. Deswegen habe ich jetzt wirklich gar keine aktuellen Zahlen parat, weil wir das lange nicht mehr ausgerechnet haben. Aber aus der hohlen Hand würde ich mal sagen, Sie werden da irgendwo bei einem Fenstertausch wahrscheinlich in so Größenordnungen von ja, über 10 Jahren landen, irgendwie 10, 12 Jahre, irgendwie sowas. Und das ist, wie gesagt, aus meiner Sicht völlig normal bei Investitionen am Bau. Ja. Da haben Sie nie was. Abgesehen von den philosophischen Fragen, die man anstellen kann bei dem Thema, weil es ja auch noch andere Vorteile bringt, das zu tun. Ja. Er hat mal ein Vorstandsmitglied, der hat an der Stelle immer die Gegenfrage gestellt, wann amortisiert sich denn die Investition in ein Brautkleid? Kann man auch mal dagegen rechnen. Aber so ist das nun mal bei Bauprodukten. Ja. Schneller geht es halt nicht. Ne?
Um
Ja,
den
ich
auch
verstehe.
ein, das hängt natürlich auch sehr, sehr stark mit den Energiekosten des Marktes zusammen. Wir haben ja bewusst in unserer Studie eben die Kosten der eingesparten Energie in Euro Cent pro Kilowattstunde ausgewiesen, weil eben die Investitionskosten heute so in unserer Studie sind, wie sie sind. Und das kann man sich natürlich mit einem einfachen Dreisatz denn hinrechnen. Ich vergleiche halt diese Kosten, die wir halt in Cent Euro pro Kilowattstunde ausweisen, eben dann mit dem aktuellen Beschaffungsmarktpreis. Wir sind in der Studie mal von 10 Cent ausgegangen. Aktuell liegt er, glaube ich, bei etwas höher, 11, 12 Cent. Dann kann man das über die Nutzungsdauer ins Verhältnis setzen und dann kommen Sie halt auf eben diese Amortisationszeiten, die Jochen eben genannt hat, die um die 10 Jahre bis weniger, ein bisschen mehr, je nach Konstruktionsart auch noch mal ein bisschen drüber liegen, aber insgesamt immer im grünen Bereich.
Beschaffung, auch ein gutes Stichwort. Gibt es denn in der Branche auch noch Lieferengpässe? Wie sieht es denn damit aus mit der Verfügbarkeit?
Also wir sind ja gemeinsam Herausgeber von den Marktzahlen. Es ist ja auch durch die Presse gegangen, dass wir insgesamt in Deutschland, aber auch im Bau im zweiten Jahr in einer deutlichen Krise sind mit immensen Markteinbrüchen, gerade auch im Neubau. Da reden wir nicht um einstellige, sondern zum Teil zweistellige Prozentzahlen, wo der Markt zurückgegangen ist, die hohe Unsicherheit auch durch Förderprogramme rein, Förderprogramme raus, Heizungsgesetz ja, nein, Sanierungspflichten hat auch zu einer Verunsicherung in der Investitionsbereitschaft geführt. Und das alles, so furchtbar es auch ist, setzt natürlich Kapazitäten frei, weil natürlich wir in der höheren Phase, wir waren mal bei 15 Millionen Fenstereinheiten im Jahr, jetzt sind wir bei 12, sehen wir aktuelle keine Lieferengpässe, sowohl in der Beschaffung als auch in den Produktionskapazitäten. Wer heute sanieren will, wer heute neu bauen will, kann mit vernünftigen, planbaren Zeiten und einer guten Verfügbarkeit rechnen.
Fürs Glas muss ich das ein bisschen ergänzen und ein bisschen differenzierter sehen oder zumindest sagen, dass ich mir vorstellen kann, dass sich das in sehr absehbarer Zeit ein bisschen ändern könnte, weil es bei der Verfügbarkeit von Glas eben immer relativ große Ausschläge gibt einfach. Das liegt einfach an der Markt- und an der Produktionsstruktur. Sie haben relativ wenige Glashersteller, weil eben nicht jeder sich für ein paar Millionen so eine Anlage hinstellt. Und die haben die Eigenschaft, dass sie vollkontinuierliche Produktion sind. 365 Tage im Jahr purzelt da hinten Glas raus. Und wenn der Markt sich so ein bisschen verändert, kann man nicht mal eben so ein bisschen weniger Glas produzieren, sondern in krisenhaften Situationen, die Frank Lange gerade erwähnt hat und die wir jetzt schon ein paar Jahre haben, werden dann eben mal ein paar Produktionskapazitäten stillgelegt. Und das birgt die Gefahr, dass das dann irgendwann, insbesondere dann, wenn der Markt wieder anzieht, in was wir ja alle hoffen wollen, relativ schnell ins Gegenteil umschlagen kann und dass Glas dann durchaus, die Verfügbarkeit von Glas durchaus in eine gewisse Knappheitssituation laufen kann. Ja, das will nichts beschreien, das ist aktuell vielleicht noch nicht ganz so weit, aber es gibt schon durchaus Anzeichen, dass das darauf zuläuft. Was
Aber
aber
das ist
jetzt für
ja,
den Endverbraucher nicht
ja.
heißt, dass er kein Fenster kriegt am Ende, ja, aber vielleicht mit ein bisschen mehr Lieferzeit.
Ah, okay. Aber diese Verunsicherung, die Sie angesprochen haben, Herr Lange, fand ich ganz interessant. Also dieses Stop-and-Go bei den Förderprogrammen hat dann ähnlich vielleicht wie bei der Gebäudedämmung, wo man ja auch dann eine Verunsicherung gespürt hat bei den Eigentümern und auch dann eine Zurückhaltung wegen dieser Stop-and-Go-Thematik bei den Förderprogrammen, aber zum Teil manchmal auch widersprüchliche Aussagen in der Öffentlichkeit zur Effizienz der Gebäudedämmung. Also im Prinzip ist ein ähnliches Bild dann auch in der Fensterbranche, dass da auch eine Verunsicherung dann stattgefunden hat.
Also nicht in der Fensterbranche, sondern eben beim Investor. Das ist ja derjenige, der
Ja,
die Fenster
eben, ja.
bestellt. Und wenn der Endverbraucher, der Endkunde, der Bauherr, sei es nun gewerblich, sei es privat, Rahmenbedingungen nicht vorfindet, die es ihm nicht mehr ermöglichen, das zu machen, weil es sich A nicht rechnet oder B, weil er das Geld nicht hat oder weil er es nicht finanzieren kann. Das sind Zinsen, das sind ordnungsrechtliche Auflagen, das sind natürlich auch Zuschussthematiken, das sind Unsicherheiten in der Planbarkeit. Gibt es morgen vielleicht eine bessere oder eine schlechtere Förderung? Muss ich sozusagen vielleicht an einer anderen Stelle was machen? Freiräume offen halten, weil vielleicht an der einen Stelle Thema Heizungsgesetz, Sanierungspflicht halt stärker auf einen zukommen könnte als in der Hülle. Das führt zu Unsicherheiten und Investitionszurückhaltung. Und das gilt es jetzt hoffentlich über die neue Bundesregierung tunlichst zu vermeiden, um wieder Planbarkeit, Sicherheit und Verlässlichkeit eben in diesen Staat zu bekommen. Und dann werden wir sehen, ob der Sanierungsmarkt und der Neubaumarkt wieder anspringt.
Immerhin sollen die Förderprogramme ja laut Koalitionsvertrag weiterlaufen. Also es gibt ist kein Ende der Förderung, zumindest mal in Sicht. Das kann aber ja dann zumindest mal optimistisch stimmen, dass es dann in der Hinsicht weitergeht. Was sind denn, wenn wir jetzt mal über den Fenstertausch selbst und Installation zu dem Thema kommen, was sind denn so die größten, ja, sage ich mal, Fehler, die da häufig gemacht werden? Kann man sowas sagen? Zu den häufigsten Planungs- und Ausführungsfehler beim Fenstertausch?
Also, man sollte sich sozusagen ohnehin in der Frage, ob ich als Privatkunde, sage ich das mal, wenn ich Fenster tausche, mit der Förderung auseinandersetzen. Also habe ich eigentlich einen Energieeffizienzexperten mit dabei. Denn ohne einen Energieeffizienzexperten keine Förderung. Und der muss halt darauf achten, dass die Montage und die Konstruktionsauswahl entsprechend bauphysikalisch funktioniert. Wir haben immer wieder das latente Vorurteil, mit einem neuen Fenster schaffe ich mir Schimmel, schlechteres Raumklima. Passiert halt dann, wenn man gewisse Sachen nicht einhält. Neue Fenster sind besser in der Dämmung, sind in der Regel dichter. Also muss ich in meinem Nutzungsverhalten schauen, ist es angemessen? Wie häufig muss ich lüften? Wie vermeide ich Tauwasser im Anschluss? Ist das Fenster auch fachgerecht eingebaut, luftdichter außen als innen? Das weiß der Laie vielleicht meistens nicht. Von daher sollte er sich einen Experten oder zumindest einen Fachbetrieb dazu ziehen, der um die fachgerechte Montage sich kümmert, aber wenn man es richtig macht, sollte es eigentlich zu keinen Problemen kommen.
Gut, also immer auf die Dienste eines Experten zurückgreifen in der Planung.
Also
Das ist das Entscheidende.
die Gewerblichen, die Investoren sind in der Regel ohnehin planungstechnisch beraten und dabei, nicht? Wenn ich hunderte von Fenstern saniere in einem größeren Projekt, dann ist das ein strategisches Projekt, was durchgeplant ist, wo man sich das auch alles anguckt? Da funktioniert das meistens reibungslos im Privatsegment. Wenn der Privatbauherr ein bestehendes Gebäude sanieren will, kann ich nur empfehlen, wenn man nicht eigene Fachkompetenz in Bauphysik hat, sich die eben entsprechend dazu zu holen, um es richtig zu machen. Ne? Das ist unser Tipp an der Stelle.
Ja, gibt es in dem Bereich eigentlich auch die Betriebe auch mit dem Fachkräftemangel zu kämpfen? Also kann das auch dann zu Verzögerungen führen, dass ich da die entsprechenden Experten finde, wenn ich meine Fenster tauschen will?
Jochen, bist du, soll ich? Also wir haben das Thema Fachkräfte derzeit etwas entspannt, eben aus der tatsächlichen krisenhaften Situation der Branche insgesamt. Das heißt, es sind Kapazitäten da. Wir haben auch zusammen mit dem Bundesverband Flachgas eine Studie über die Fachkräftesicherung in der Zukunft ausgegeben. Wir sind der Auffassung, dass über entsprechende Marktanpassungen, wenn die Sanierung wieder zunimmt, man das Fachkräftethema in den Griff bekommt. Man arbeitet auch an Studien, wie kann ich effizient sanieren. Wir sind zusammen mit dem IFT Rosenheim beispielsweise dran, eine Studie zu erarbeiten, wie man in Bestand zu effizienten Sanierungsmaßnahmen kommt. Thema eben Aufwandsreduzierung, Montageintensität runterbekommen. Es gibt auch Ideen über serielle und modulare Ansätze. Die Branche wird Antworten auf die Frage der Kapazitäten finden. Aktuell sehe ich es nicht und ich sehe es ehrlich gesagt auch in der Zukunft nicht.
Thema ist es natürlich bei uns Genauso da wie in jeder anderen Branche auch, wo Fachleute gebraucht werden. Ja, ich kann die Anekdote beisteuern zu dem Thema. Wir haben so einen Nachwuchskreis, auch Nachwuchsführungskräfte, der sich sehr stark auf die Fahnen geschrieben hat, mit dem Thema umzugehen und sich um den Fachkräftemangel und die Fachkräftegewinnung zu kümmern. Und da haben wir vor einiger Zeit auch die Frage reingetragen, und das diskutiert. Bei der Situation, die wir gerade haben, habt ihr nicht eigentlich eher die Sorge, dass ihr Aufträge kriegt, als dass ihr Personal kriegt? Und die haben aber schon sehr dezidiert geantwortet, man braucht sich nur demografische Entwicklung anzugucken, dann ist klar, dass wir erst am Anfang dieses Themas stehen. Also das wird natürlich alle, aber das gilt, wie gesagt, für die ganze Industrie, die ganze Verarbeitung, das wird alle auch weiter treffen, aber ist insofern nichts, was uns mehr oder weniger betreffen würde, aus meiner Sicht, als jede andere Branche auch. Also ganz bestimmt haben wir keinen so akuten Fachkräftemangel, dass man deswegen keine Fenster kriegen würde.
Ich würde es gerne mal, ja, ich sage mal ein Spezialthema ansprechen, Thema Denkmalschutz. Da sind die Anforderungen natürlich auch immer speziell bei denkmalgeschützten Gebäuden. Wie, ja, groß ist die Herausforderung beim Fenstertausch, bei solchen Gebäuden? Und worauf sollte man da, vielleicht kann man das irgendwie ein bisschen grundsätzlich sagen, worauf sollte man da achten?
Denkmalschutz ist ein Nischenthema, was so anspruchsvoll ist. Sind es Kastenfenster? In der Regel sind es ja Holzfenster, die unter Denkmalschutz stehen, mit zarten und schmalen Profilansichten. Gibt aber auch eine unisolierte Stahlkonstruktion, die häufig unter Denkmalschutz stehen. Wichtig ist nur, das kann nicht jeder Energieeffizienzexperte, wenn man sozusagen es energetisch so sanieren will, dass es förderfähig ist. Es gibt da geringere Anforderungen an die Effizienz, aber halt eben konstruktive, ästhetische Herangehensweisen, die nur über speziell zugelassene und zertifizierte Energieeffizienzexperten betrieben werden kann. Und das ist halt dann ein entsprechender Nischenmarkt, der individuell angepasst wird. Das ist zum Beispiel eine Nische, wo man mit dem Vakuum-Isolierglas durchaus einen Markt sieht. Man kann Kastenfenster beispielsweise mit einer Vakuum-Isolierglasscheibe und dann einer monolithischen Scheibe in der Konstruktivität aufbereitet mit neuen Hölzern, mit eingefrästen Dichtungen, mit anderen Beschlägen durchaus hochwertige generieren. Aber ja, das ist natürlich eine Preisfrage, das ist eine ästhetische Frage und das ist natürlich auch eine fachtechnische Frage an die entsprechenden Fensterexperten und die dahinterstehenden Effizienzexperten, die derartige Projekte begleiten. Denkmalschutz ist kein Massenprodukt, das ist tatsächlich eine Fachnische, die nicht alle, aber doch einige Firmen bedienen.
Aber die Produktlösung gibt es, das kann ich nur
Ja.
unterstreichen, auch von der Glasseite her. Vakuumisolierglas hast du erwähnt, das kann da ein Thema sein. Es kann in Kastenfenstern können bestimmte Beschichtungen, Hardcoatings ein Thema sein, die es erlauben, da eingesetzt zu werden. Bis hin zur alten Optik, je nach Anforderungen, also Glas mit Schlieren, bis hin zu mundgeblasenem Glas ist ja letztlich alles verfügbar. Am Ende des Tages natürlich eine Frage der Planung und des Preises. Ne?
Im Vakuumglas, weil ich dann einfach die Glastiken sonst, also die nicht haben, mir nicht zur Verfügung stehen, sage ich mal.
Genau, weil es da ein Thema sein kann, in einem dünnen vorhandenen Falls eben eine hohe Wärmedämmung, ein Vakuumglas zu realisieren. Ne?
Ja, nehmen Sie beispielsweise ein Kastenfenster, das sind ja sozusagen eigentlich zwei monolithisch verglaste Flügel, die zusammenkommen und da hat es sich sozusagen, wenn man wirklich einen guten Schall und einen guten Effizienzgewinn bringen wollte, durch als Lösung herauskristallisiert, dass man die innere Scheibe halt durch eine Vakuum-Isolierglasscheibe ersetzt, die ja, Jochen, korrigiere mich, nur geringfügig dicker ist. Da reden wir über wenige Millimeter im Vergleich zur monolithischen Scheibe. Das kann man ein Stück weit nachfelzen und einsetzen und bekommt dadurch natürlich ein sehr, sehr hochwertiges energetisches Kastenfenster, was durchaus vergleichbar ist mit einem hochwertigen dreifach-isolierverglasten Konstruktion.
Ist denn eigentlich, um jetzt mal wieder auf das allgemeine Thema Fenstertausch zu sprechen zu kommen, weg vom Denkmal, auch der sammerliche Wärmeschutz dann oft auch ein Kriterium für so einen Fenstertausch und ein Thema, das jetzt vielleicht auch künftig immer stärker kommen wird?
Aus meiner Sicht sollte er das sein, sollte er das viel stärker sein. Also wir bemühen uns ganz entschieden, das Thema Sommerfall überall mitzudenken, weil das müssen wir auch, ja, wollen wir auch. Aus der Ecke kommt heute auch ein Stück weit, wenn man so will, die Bedrohung für die Anwendung unserer Produkte. Ja, also früher hat man gesagt, wir können die Fensterflächen nicht so groß machen, weil die Wärmedämmung ja so schlecht ist. Da verlieren wir ja so viel Wärme, also müssen wir kleine Fenster machen. Das Problem gelöst. Jetzt ist seit einiger Zeit die Diskussion eher, wir müssen die Fensterflächen klein machen, weil ja so viel Hitze reinkommt im Sommer. Ja, Klimawandel wird ja auch ein immer größeres Thema. Also müssen wir sie deswegen klein machen. Und natürlich haben wir gemeinsam sehr stark das Anliegen und versuchen das auch stark zu kommunizieren, dass das eben nicht so ist, dass die Lösung nicht heißt, dann macht die Löcher kleiner, sondern dass die Lösung dann heißt, dann nimmt vernünftige große Fensterflächen mit der Möglichkeit des Sonnenschutzes, ne? Also zunächst mal hat der Wärmedurchgang nach innen ja auch in 3 von 4 Jahreszeiten einen positiven Effekt. Da haben wir eben noch gar nicht drüber gesprochen. Also wenn wir eben immer von Wärmedämmung gesprochen haben, dann haben wir ja eben beim Glas und Fenster, anders als bei der opaken Wand, eben das Thema, dass wir nicht nur Wärmeverlust haben, sondern dass wir auch kostenlos passive solare Energie nutzen können einfach, was uns in 3 von 4 Jahreszeiten zu Pass kommt und Heizkosten sparen hilft. Und dann ist eben immer die Frage, wo ist der Punkt, wo schlägt das um und wo muss man dann im Sommer die Möglichkeit haben, das zu reduzieren. Kommen wir von der Glasseite immer mit Sonnenschutzglas, was natürlich starr ist, was den solaren Eintrag eben insgesamt reduziert. Das kann helfen und das hilft, die Klimatisierungslasten, so man denn welche hat, im Idealfall mal durch keine, sondern kriegt es mit mechanischen Einrichtungen gelöst, das Thema. Das hilft, die zu reduzieren, die Lasten. Und dann wird man aber immer aus meiner Sicht das mitdenken müssen. Also Frank, korrigier mich, aber ein modernes Fenster muss die Sonnenschutzfrage mitgedacht haben. Ja, deswegen tun wir uns da eben auch mit den Branchen zusammen und agieren auch eigentlich immer gemeinsam.
Das ist letztendlich so. Wir haben sozusagen kombiniert als Rahmen Glas Sonnenschutz, auch in der politischen Kommunikation in Berlin, die Gesamtlösung für die transparente Gebäudehülle im Augenmerk. Nicht ein Gebäude ohne Fenster mag billig sein, aber ist es lebenswert? Ist immer die Frage, wir brauchen Tageslicht, wir brauchen Frischluft. Es ist auch Lebensqualität und wir schaffen durch unsere Konstruktion zunehmend für den Winterfall über die solaren Gewinne Beiträge zum Effizienzgewinn. Das ist unbestritten. Das ist positiv. Großflächig verglaste Konstruktion, richtig ausgerichtet, richtig energetisch geplant, spart tatsächlich über solare Gewinne Energie im Winter. Und wir haben die Lösung für den Sommerfall über Sonnenschutzglas, aber auch über außenliegende oder andere Verschattungssysteme. Und eine Studie, die wir beispielsweise berechnet haben, zeigt, dass wir auch bei einem zunehmenden Klimawandel, also das Szenario 2045 und weiter, also zunehmende Hitzeperioden, wir auch mit großformatigen Fenstern, mit einem vernünftigen FC, also einem vernünftigen Verschattungswert und Nachtauskühlung auf Anlagen, technische Kühlung. Und das muss ja Ziel in Deutschland sein. Wir wollen ja auf keinen Fall, dass großflächig unsere Gebäude, gerade in der privaten Nutzung, jetzt alle eine Klimaanlage sich nachrüsten. Schaffen wir durch eine vernünftige Anordnung von Transparenz und Sonnenschutz gemeint gedacht, sowohl effiziente Winterlösungen als auch effiziente Sommerlösungen. Also von daher sind wir, Jochen, wie dein Chef immer sagt, Teil der Lösung und nicht Teil des Problems.
Ja.
Spricht dann auch wieder dafür, das ganze Thema auch mit anderen Systemen mitzudenken. Also Sie hatten ja
Jeden Fall.
Verschattung angesprochen, eventuell vielleicht auch eine Gebäudeautomation im Gewerbe, Gewerbeimmobilien oder
Auf
Smart
jeden
Home
Fall.
oder wie auch immer. Ne? Also das Ganze wieder irgendwie eher ganzheitlich zu denken dann.
Das ist so, ich habe jetzt bei mir zu Hause eine Steuerung über einen Sonnen- und Windwächter drauf. Es nützt natürlich nichts, wenn der Sonnenschutz oben bleibt, wenn die Sonne scheint und man abends nach Hause kommt, hat 50 Grad in der Wohnung. Automation, Nachtauskühlung, der Sonnenschutz muss dann runtergehen, wenn die Sonne halt auch scheint. Das gehört zu einer intelligenten Lösung mit dazu, ist nachrüstbar, ist auch machbar und im Übrigen sind die kombinierten Lösungen ja heutzutage auch alle förderfähig. Also wenn ich heute ein neues Fenster einbaue, in der Sanierung und den Sonnenschutz gleich mitdenke, die Steuerung gleich mitdenke, dann ist das Gesamtinvestitionspaket förderfähig und auch das ist ein Zugewinn an Lebensqualität und Effizienz.
Es gibt noch ein Thema, was mich noch interessieren würde. Stichwort Kreislaufwirtschaft. Wie weit ist denn da die Branche beim Thema Recycling, Wiederverwendung, also Reuse, Recycling etc.?
Ich kann mal anfangen an der Stelle. Also das beschäftigt uns alle miteinander natürlich sehr. Wir haben gerade mit anderen Verbänden zusammen, auch beide, wie gesagt, etlichen anderen Akteuren noch dabei, den zweiten Teil einer Studie. Ich merke gerade, wir haben zu jedem Thema eine Studie parat. Also auch dazu den zweiten Teil einer Studie fertiggestellt. Der erste Teil hat sich sehr stark mit der Darstellung der Ist-Situation beschäftigt und der zweite Teil jetzt auch so ein bisschen mit der Frage, was Handlungsmöglichkeiten wären, die Recycling-Situation zu verbessern, rund ums ganze Fenster, um alle Rahmenmaterialien und auch um die Bestandteile. Speziell beim Glas ist es so, dass wir eigentlich eine sehr gute Recycling-Situation insgesamt haben. Also wir können im Brustton der Überzeugung sagen, das allermeiste Glas wird recycelt. Das ist natürlich jetzt ein Thema, das alleine abendfüllend wäre. Ich versuche es nicht zu lang zu machen. Also das Thema Reconsumer, wie man sagt, also das, was innerhalb der Verarbeitung da schon zurückkommt, das ist eigentlich vollständig gelöst. Herausforderungen gibt es beim Thema Post-Consumer, also das, was nach dem Abbruch oder dem Ausbau des Fensters passiert. Auch da wird das allermeiste Glas recycelt, wird jetzt wieder nur vom Glas, aber es geht tendenziell fast vollständig in niedere, geringwertigere Anwendungen als eben Fensterglas. Also, das ist die große Herausforderung im Glas, für mehr Closed Loop zu sorgen und mehr dafür zu sorgen, dass aus Fensterglasscherben auch wieder neues Fensterglas wird. Dass das nicht so ist, liegt daran, dass es da eben sehr hohe Qualitätsanforderungen gibt und diese Produktionsanlagen extrem sensibel auf alle möglichen Verunreinigungen reagieren. Und da müsste im Prinzip, um das zu lösen, der ganze Weg des Recyclings und der Aufbereitung ein anderer werden. Man müsste von vornherein eben das Glas im Prinzip erhaltend, werterhaltend ausbauen und sauber als Glas dann durch die ganze Recycling- und Aufbereitungskette handeln. Und aktuell schmeißt man ja eher alles in einen Container, schreddert es klein und sortiert dann die Einzelteile wieder raus. Damit kann man eben Schaumglas, Glaswolle, vielleicht noch Glasperlen für den Straßenbau hinterher machen. Sowas passiert dann auch alles damit, aber eben in den allerwenigsten Fällen wieder aus Fensterglasscherben auch wieder Fensterglas machen. Also das zum Glasteil der Frage nochmal aus meiner Sicht.
Ja, und fürs Fenster insgesamt, das zeigt diese Studie auch, können wir Ihnen gerne die Kurzzusammenfassung im Nachgang mal zukommen lassen, ist es so, dass wir natürlich insgesamt Lösungsansätze für alle Rahmenmaterialien haben. Also sowohl fürs Kunststoff, fürs Aluminium als auch fürs Holz gibt es fertige Systeme über Revindor, die die Kunststoffprofile fachgerecht wieder in den Markt aufbereiten. Im Aluminiumbereich über den AOF, der die zurückkommenden Aluminiumprofile, ob mit oder ohne Anhang, wieder aufbereiten und zu neuen Profilen verarbeiten. Und im Holz, klar, müssen wir mit den Altbestandkonstruktionen umgehen, die wir haben, die natürlich noch Lösungsmittel oder Holzbeschichtungssysteme beinhalten, die tatsächlich nur über thermische Verwertung gelöst werden können. Aber auch da wird es zukünftig Lösungen über biozidfreie Lacke und Beschichtung geben, die eine weitere Verwertung von Holz in Profilen, in Spanplatten oder sonstigen Produkten ermöglichen. Also da sind wir mit den ganzen Einzelkomponenten über Dichtung, Stahl, Beschlagsteile an vernünftigen Lösungen dran. Eins ist aber klar, wir werden nie, das gilt für alle Branchen, den gesamten Markt ausschließlich aus wiederverwertbaren Produkten bedienen können. Wenn unser Markt zwar zu 60 oder 70% aus Sanierungsfenstern besteht, haben wir immer auch Neubau. Das ist eine mathematische Weisheit. Wenn ich 15 Millionen Fenstereinheiten im Jahr habe, 10 Millionen sind davon in der Sanierung, dann kommen halt eben auch nur aus 10 Millionen Fenstern gegebenenfalls Altmaterialien zurück. Wir werden immer ein vernünftiges Maß an Neuprofilen und an Neuware brauchen. Wir werden nie den gesamten Markt perspektivisch auch nicht durch wieder aufbereitete Recyclingprodukte decken können, zumal ja auch über die Branchen hinaus. Aluminium geht auch gerne mal in Automobilbau, PVC-Granulat geht auch gerne mal in den Rohrleitungsbau. Jeder sucht natürlich nach einer effizienten CO2-Bilanz und guckt, wo er ja recycelt oder wiederaufbereitete Altmaterialien findet für seine Neuprodukte. Und da müssen wir halt aufpassen, dass wir nicht in einen Wettbewerb einsteigen, wo man sich wechselseitig versucht, eben die Altmaterialien abspenstig zu machen, um einen eigenen CO2-Fußabdruck besser darzustellen. Aber insgesamt hat die Fensterbranche rahmenübergreifend sehr, sehr gute Lösungsansätze, die zeigen, dass man es auch mit neuen Konstruktionen hohe Recyclinganteile hat in den neuen Produkten.
Ja, bei dem Thema Recycling und Kreislaufwirtschaft, das ist sicherlich eins, das auch in Zukunft nochmal eine Bedeutung gewinnen wird. Und dann wären wir im Prinzip auch schon beim Thema Zukunft und auch damit bei meiner Abschlussfrage. Wenn wir uns mal die kommenden, ja, ich sag mal 2, 3, 4 Jahre anschauen, wo sehen Sie denn da so die entscheidenden Themen in der Fensterbranche?
Also die Themen, die die Hersteller beschäftigen werden, jetzt von der Glasseite, Auf der Produktionsseite sozusagen sind sicher auch die, die wir angesprochen haben, gerade eine Recycling, ganz, ganz großes Thema, da an Kreisläufen was zu ändern. Die Glasindustrie hat natürlich übrigens die Herausforderung, an ihrem CO2-Fußabdruck zu arbeiten. Ja, Glasindustrie gehört zu den energieintensiven Industrien, hat enorme Energieverbräuche und das nach wie vor ganz überwiegend gasbasiert. Da gibt es sehr hoffnungsvolle Ansätze, daran zu arbeiten, die in die Richtung gehen, Wasserstoff kombiniert mit Strom, hybride Glaswannen. Aber das machen sie nicht mal eben so, dass sie sagen, morgen hören wir auf, Gas zu verbrennen und schließen das an eine 230 Volt Steckdose an und dann machen wir alles mit Strom. Das funktioniert bei so einem Hochtemperaturprozess natürlich nicht so einfach. Also das sind beim Glas sicher die Herausforderungen auf Produktionsseite. Auf der Marktseite gibt es ganz viel Raum bestimmt noch auch für neue Produkte. Da sehe ich beim Glas auch bei Beschichtungen ganz viele neue Anwendungen, über die wir jetzt hier gar nicht gesprochen haben, weil wir uns ja jetzt sehr stark hier auf das Thema Energieeffizienz fokussiert haben, mit denen man noch ganz andere Sachen machen kann. Also nur mal beispielhaft ganz exotisches Thema jetzt hier. Vogelschutzglas ist etwas, was uns gerade sehr beschäftigt, wo die Anforderungen sehr viel für steigen. Produkt, was es schon lange gibt, was sich aber im Grunde jetzt so erst anfängt, im großen Maßstab durchzusetzen. Und so ist da ganz bestimmt noch Musik drin, auch bei den Produktanwendungen in den nächsten Jahren.
Das ist letztendlich so, wie Jochens gesagt hat. Zum einen ändern sich die Anforderungen der Kunden an unsere Produkte. Das Thema Barrierefreiheit oder niveaugleiche Konstruktion für eine alter werdende oder älter werdende Gesellschaft nehmen an Bedeutung zu. Das Thema Sicherheit über Einbruchschutz, das Thema Schallschutz über Wohlbefinden, aber auch das Thema Tageslicht und Frischluft über halt Automation wird an Bedeutung zunehmen. Innovation in den Abläufen, gerade auch zum Beispiel innovative Montagetechniken, aber auch Effizienzgewinne in der Fertigung ein Thema der Branche, um eben halt auch die Wirtschaftlichkeit zukünftig sicherzustellen. Das Thema LCA, das Thema CO2-Bilanz unserer Konstruktion im Lebenszyklus ist eine der zentralen Herausforderungen und Aufgaben, die die Branche sieht, der sie sich auch stellt. Wir werden alle Bereiche, sei es die Vorlieferanten, sei es die Verarbeiter, sei es die Montageunternehmen, darauf achten, dass wir ein innovatives CO2 modernes oder zukunftsfähiges Produkt immer weiter verbessern werden mit einem möglichst geringen CO2-Fußabdruck in der grauen Energie. Digitalisierung, Automation, KI auch in den Anwendungsprozessen unserer Unternehmen ist ein Zukunftsthema. Und wir schauen natürlich gespannt, was es denn noch an Innovationen geben wird irgendwann, nicht? Die Vision, ein energiebringendes Fenster, also eine Beschichtung beispielsweise, die Strom erzeugt, ein völlig transparentes Glas, was Strom erzeugte, kann ein Fenster ein Energiebringer sein als zukünftige Innovation. Das sind Visionen, mit denen wir gehen. Von daher glaube ich, bleibt das transparente Gebäude Teil, ein Zukunftsthema.
Ein Zukunftsthema, das können wir dann beim nächsten Mal brechen. Fände ich auch nochmal spannend, würde mich extrem interessieren. Aber bis hierhin sage ich erstmal vielen Dank, Herr Lange, und vielen Dank, Herr Krönekreis, für ein spannendes Gespräch. Und ja, wir haben gesehen, dass die Energieeinsparpotenziale beim Thema Fenstertausch da sind und wie sie gehoben werden, darüber haben wir gesprochen. Und also es gibt keinen Grund mehr zu zögern, sage ich mal. Also deswegen an Sie beide Herren nochmal vielen Dank
Gerne.
dafür.
Danke Ihnen.
Gerne auch den Hinweis auf unsere Studie, Jochen, das findet man bei uns auch beim BF immer auf der Homepage. Mehr Energie sparen mit neuen Fenstern. Das ist für viele echt eine spannende, auch gut zu lesende, gut verständliche Lektüre. Wer sich sozusagen mit der Thematik auseinandersetzen will, sein Gebäude energetisch zu sanieren mit neuen Fenstern, können wir diese Kurzstudie nur wärmstens empfehlen. Findet man bei uns und beim BF auf der Homepage kostenfrei zum Download.
Das ist sehr schön. Die Links können wir auch gerne dann nochmal in die Shownotes packen.
Mit
Dann
reinpacken.
findet man die entsprechenden Studien auch, wenn es schon so viele gibt, wie Sie gesagt hatten. Dann, ja, genau. Vielen Dank nochmal von meiner Seite.
Gerne.
Das war die 35. Ausgabe des Podcasts Gebäudewende, der sich dieses Mal mit Energieeinsparpotenzialen bei Fenstern beschäftigt hat. Mein Name ist Markus Strelitz. Für die Produktion dieser Podcast-Folge ist Carolina Bergedick zuständig. Wenn Ihnen der Podcast gefallen hat, dann abonnieren Sie ihn gerne. Sie finden ihn auf allen Plattformen, auf denen es Podcasts gibt, unter dem Stichwort Gebäudewende. Und wie immer freuen wir uns natürlich auch über Likes und Kommentare. Dann vielen Dank fürs Zuhören und bis bald.